Ich lese uns den Predigttext für den heutigen Sonntag. Er steht im zweiten Brief des Apostel Paulus an die Gemeinde in Korinth. Ich lese nach Luther, Ausgabe 2017, die Verse 1 bis 10. Gerühmt muss werden, wenn es auch nichts nützt, so will ich doch kommen auf die Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn. Ich kenne einen Menschen in Christus, vor 14 Jahren ist er im Leib gewesen, ich weiß es nicht. Oder ist er außer dem Leib gewesen, ich weiß es nicht, Gott weiß es. Da wurde derselbe entrückt bis in den dritten Himmel. Und ich kenne denselben Menschen, ob er im Leib oder außer dem Leib gewesen ist, weiß ich nicht. Gott weiß es. Der wurde entrückt in das Paradies und hörte unaussprechliche Worte, die kein Mensch sagen kann. Für denselben will ich mich rühmen. Für mich selbst aber will ich mich nicht rühmen, außer meiner Schwachheit. Denn wenn ich mich rühmen wollte, wäre ich kein Narr, denn ich würde die Wahrheit sagen. Ich enthalte mich aber dessen, damit nicht jemand mich höher achte, als er an mir sieht oder von mir hört. Und damit ich mich wegen der hohen Offenbarungen nicht überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi in mir wohne, bei mir wohne. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark.
Ich möchte beten. Ja, das sind schon herausfordernde Sätze, die uns ins Nachdenken bringen, die wir gerade gehört und mitgelesen haben. Auch wenn sie vielen von uns durchaus bekannt sind, so bringen sie uns immer wieder neu ins Nachdenken. Was steckt dahinter? Was bedeutet das für mich? Was willst du mir, was willst du uns als Gemeinschaft damit sagen? Gut, dass wir jetzt dich bitten dürfen, du guter Gott, dass du uns deinen Geist gibst, dass er uns recht verstehen lehrt, dass er uns die Worte nicht nur hören lässt, sondern sie uns auch begreifen und zu Herzen gehen lässt, dass sie unser Leben heilsam verändern und prägen. So möchten wir dich bitten, Herr, dass du redest, so wie du es uns versprochen hast, dass dein Reden nicht umsonst geschieht, sondern wirkt, was du bewillst, und dass wir so eben recht hören. Wir brauchen dazu deinen Geist. Amen. Liebe Gemeinde, ich vermute, manche von uns kennen so dieses Gefühl, im Vergleich zu anderen hoffnungslos unterlegen zu sein. Vielleicht aus dem weltlichen Bereich. Es gibt so manche Jungs, die das als traumatische Erfahrung mit in ihrem Leben als Päckchen schleppen, dass sie als Kinder, als Jugendliche unsportlich waren, anderen eben unterlegen waren und bei den Wahlen zu Fußballmannschaften oder Ähnlichen immer die Letzten waren, die dann in die Mannschaft geholt wurden und einfach nur, weil man sie ja nun auch noch wählen musste. Vielleicht auch im beruflichen Bereich waren immer andere einen Schritt schneller, einen Tucken besser. Aber das eben gibt es genauso auch im geistlichen Bereich. Was andere so alles geistlich erleben und erzählen davon, meine Güte, ich habe da leider nichts vorzuweisen, zumindest nicht so viel, so großartige Dinge. Da fühlt sich der eine oder die andere dann manchmal klein und unscheinbar, vielleicht gar überflüssig, graue Maus. So erging es auch dem frommen Chaoten, dem Alter Ego des Autors Adrian Pless. Ich lese euch aus seinem Buch gleich einige Sätze. Seine Gemeinde hatte beschlossen, Straßenevangelisation zu machen. Immer zu zweit sollten sie losziehen. Und darauf will sich eben der fromme Chaot vorbereiten und kauft sich ein Buch. Das Buch hat den Titel Prozeduren, Prinzipien, Praktiken und probate Problemlösungen für professionelle Promenadenprediger. Das muss man erst mal aussprechen. Von dem ihm unbekannten Autor A.P. Lunchington. Und darin berichtet er, wie er in diesem Buch zu lesen beginnt. Setzte mich am Abend mit Lunchingtons Buch hin, in der Hoffnung, mir ein paar gute Tipps von ihm zu holen. Was für ein erstaunliches Werk. Ich verstehe nicht, wann dieser Mann Zeit findet, um zu essen oder zu schlafen. Sein Leben ist buchstäblich eine Aneinanderreihung von atemberaubenden Wundern. Wem er auch begegnet und was er auch tut, das alles könnte direkt aus dem Neuen Testament stammen. Besser gesagt, das Neue Testament wirkt wie ein frühes und eher missglücktes Vorspiel zu Lunchingtons Leben. Der Mann weiß nicht, wie es ist, wenn man Zweifel, Depressionen, Versagen oder Mutlosigkeit erlebt. Jeder, dem er begegnet, scheint sich auf der Stelle zu bekehren und absolut nichts kann diesen Mann runterziehen. Und erst die Straßenevangelisation. Soweit ich sehe, muss Lunchington nur einen Schritt aus der Haustür machen und schon wimmelt es auf einem bis dato gänzlich verwaisten Abschnitt des Bürgersteigs von einer unüberschaubaren Menge von Menschen, die schubsen und drängeln, um nur nah genug an Lunchington ranzukommen, damit er ihnen bei ihrer Glaubensentscheidung mit Rat und Tat zur Seite steht. Fiel nach der Lektüre des Buches ausgelaugt in den Sessel zurück. War verwirrt, als ich in meinem Hinterkopf den leisen, aber definitiven Wunsch bemerkte, diesem Lunchington einen gezielten Tritt zu verpassen. Am besten zwischen zwei Wundern. Soweit der fromme Chaot. In Korinth scheint es so einige von diesen Lunchingtons gegeben zu haben. Sie stellten Paulus in den Schatten. Superapostel nennt er sie, oder Luther übersetzt Überapostel. Er kam im Vergleich mit ihnen nicht gut weg. Was hatte er noch in dem ersten Brief an die Gemeinde geschrieben, wie er aufgetreten war in Korinth, über was er gepredigt hatte? Darüber habe ich vor wenigen Wochen gesprochen. Erinnert ihr euch? Er hatte da geschrieben, ich wollte nichts anderes wissen als was? Christus, und zwar den Gekreuzigten. Keine Weisheitsreden, keine besonders klugen Worte, keine rhetorischen Raffinessen. Mit Furcht und Zittern, so schreibt Paulus da im ersten Korintherbrief, hatte er vor ihnen gestanden. Aber eben auch mit Zeichen der Kraft Gottes. Seine Predigten hatten ja durchaus Wirkung gezeigt. Menschen hatten sich bekehrt. Die Gemeinde in Korinth war entstanden und war gewachsen. Und unter den Korinthern wirkte der Geist Gottes reichlich. So legt es uns der erste Korintherbrief nahe. Und auch der zweite lässt das sehr deutlich durchschimmern. Zungenrede, Sprachengebet, Weisheitsreden, Heilungen, das und manches mehr ist dort geschehen. Und die Begeisterung der Korinther für den Heiligen Geist und seine Wirkung, die scheint ungebrochen gewesen zu sein. Und so war es wohl gewissermaßen zu einer Art Wettbewerb unter ihnen gekommen, Ein Wettbewerb darin, wer am meisten Wirkungen des Geistes Gottes vorzuweisen hat. Und wer bei ihnen auftrat, Reiseprediger waren damals an der Tagesordnung, die unterwegs waren. Also wer so bei ihnen auftrat als Prediger, der musste eben schon einiges an Geistestaten vorweisen können. Tja, und da schien Paulus denen allen hoffnungslos unterlegen zu sein. Sein Auftreten, das erschien ihnen geradezu langweilig und spektakulär. Er predigte über keine großartigen Visionen, die Gott ihm geschenkt hatte. Er erzählte nichts von geistlichen Höhenflügen, die er in seiner stillen Zeit oder wann auch immer sonst gehabt hatte. Er pries seine missionarischen Erfolge nicht an. Nichts von alledem tat Paulus. Aber er hätte gekonnt, wenn er gewollt hätte. Er hatte ja was zu erzählen. Er hätte ja von einem Erlebnis in den buntesten Farben erzählen können, das uns ja den Atem stocken lässt. Und hier nun in der Auseinandersetzung eben mit der Gemeinde in Korinth, Blick auf diese Über- oder Superapostel, da schreibt er von diesem Erlebnis so, als wäre es nicht seins, sondern das irgendeines Christen. Also das macht ihn nicht zum Apostel, so sagt er damit. Und schon gar nicht zu einem Überapostel, dass er so etwas Großartiges vorzuweisen hat. Dieses Erlebnis hatte mit seiner Berufung nichts zu tun. Er charakterisiert es als ein Erlebnis, das jeder Christ haben kann, wenn Gott ihn das so erleben lassen will. Also für Paulus kein Grund, mit dieser erlebten Himmelfahrt, so kann man sie ja ganz kurz zusammenfassen, hausieren zu gehen oder gar ein Buch darüber zu schreiben wie Herr Lunchington. Nein, wie auch immer das genauso gewesen ist, er weiß es ja gar nicht so genau. War es ein Traumbild? Oder war er gar leiblich schon zur Ansicht gewissermaßen seiner zukünftigen himmlischen Wohnung, dort bei Gott? Und er war nur unbeteiligter Zuhörer gewesen, nicht Empfänger dieser, wie er sagt, unaussprechlichen Worte, die er gehört hatte. Keine Beauftragung, keine Botschaft für seine Gemeinden, so wie sie Johannes auf Patmos in einer ähnlichen Himmelsschau bekommen hatte. Der erzählt davon, weil er sie genau deshalb gehabt hat, um sie den Gemeinden weiterzusagen. Nein, ein geistliches Highlight, ganz sicher, aber eben keines, das er breit treten konnte und sollte. Es war nur für ihn, um ihn aufzubauen. Um ihn die Herrlichkeit Gottes in seiner neuen Welt schauen zu lassen. Um ihn zu ermutigen für all die schweren Aufgaben, die da vor ihm lagen. Wie wirken auf dich Berichte, Zeugnisse, in denen Menschen von den großartigsten geistlichen Erlebnissen sprechen, die sie haben machen dürfen? Konkret: Wer von uns hat so etwas Vergleichbares, wie Paulus hier beschreibt, schon einmal erlebt? Jüngst hat mir ein Gemeindemitglied von einem durchaus ähnlichen Erlebnis erzählt. Im seelsorgerlichen Gespräch. Auch um wohl zu prüfen, wie er das werten, was er davon halten soll. Ja, und das ist nach Paulus der rechte Umgang mit solchen Ereignissen. Denn der war sich bewusst, wenn er mit dieser Geschichte öffentlich aufgetreten wäre, dann hätten ihm vermutlich die Massen zugejubelt. Sie hätten an seinen Lippen gehangen. Wow, was dieser Mann erlebt hat. Sie würden begeistert sein. Natürlich auch von Jesus, aber vor allen Dingen eben von ihm, diesem geistlichen Mann. Und andere, und auch das, Paulus hat einen sehr seelsorgerlichen Blick auf seine Gemeindeleute und auf die Menschen überhaupt. Und andere, vielleicht gar nicht so wenige, die würden zwar auch begeistert mitjubeln, aber inwendig in sich fragen, meine Güte, was der für Erfahrungen macht. Ich mache die nicht. Stimmt da etwa geistlich was nicht mit mir? Bin ich nicht gläubig genug? Bete ich nicht genug? Lese ich nicht genug in der Bibel? Muss ich vielleicht besondere Segnungen bei irgendjemand abholen, der besonders geistlich herausragend ist? Ein Prediger, Heiler, Evangelist namens XYZ, um eben auch so etwas zu erleben? Oder bin ich vielleicht gar schuldig geworden? Habe ich irgendwas verbockt und deshalb lässt mich Gott so etwas nicht erleben? Zeugnisstunden in Gemeinden bergen immer diese Gefahr. Diese Gefahr, dass sie eben nicht nur aufbauen, sondern dass sie auch deprimieren, entmutigen. Weil andere eben das, was da jemand freudestrahlend erzählt und berichtet, nicht erleben. Und sich doch so sehr danach sehnen. Paulus hat sehr darauf geachtet und es bewusst gemacht, dass es eben bestimmte geistliche Erfahrungen und Erlebnisse gibt, die sind gut und wichtig, die sind wirklich Gottes Geschenke. Aber eben nur für den, dem er sie macht. Auch das Zungenreden gehört übrigens in diese Kategorie. Außer, sie wird denn übersetzt und damit zur Botschaft, die für die Menschen verstehbar ist. Aber Paulus berichtet uns ja hier nicht nur von einer Erfahrung und dann noch so, als ob er sie gar nicht selbst gemacht hätte, sondern irgendein anderer Christ. Eine zweite betont er von sich, eine sehr schmerzhafte Gotteserfahrung. Was auch immer es war, dass er mit dieser Formulierung, wir lesen sie hier vorne noch, Pfahl im Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll, beschreibt. Was auch immer es war, es ist eben vor allem schmerzhaft gewesen. Also etwas, das eben auch gerade seine Reisen erschwert hat. Das, denke ich, kennen wir alle. Wenn wir krank sind, dann sind wir am liebsten zu Hause und nicht irgendwo unterwegs. Und wenn ich predige und Schmerzen habe, dann fällt es mir sehr schwer, das konzentriert zu tun. Also tut Paulus das, was auf der Hand liegt. Er bittet Gott um Heilung, zumindest um Linderung der Schmerzen und der Ursachen. Und dann bekommt er erneut etwas aus himmlischen Höhen zu hören. Diesmal an ihn gerichtet. Und in klarer und verständlicher Sprache. Aber was er da zu hören bekommt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Wie mag es ihm damit gegangen sein? Er, der sich doch so für den Herrn aufgerieben hat, er, der größte Heidenapostel, er muss das wegstecken, dass er nicht geheilt wird. Ja, dass seine Mühen noch verstärkt werden durch ein schmerzhaftes Leiden. Vielleicht sagt ihr, na, das hätte ich aber auch gerne, dass, wenn wir so um Heilung bitten für mich oder auch für jemand anders, dass ich so eine klare oder wie eine klare Ansage Gottes bekämen, wenn er uns denn nicht heilen will oder denjenigen nicht heilen will. Und wir wünschen uns vielleicht eben auch, dass Gott uns sagt, warum das so ist oder wozu das so ist. Wir wünschen uns das, mag durchaus sein, aber überlegt euch mal, ob das wirklich besser ist, wenn das geschieht. Ist es vielleicht doch einfacher, weiter hoffen und beten zu können, dass Gott doch noch ein Wunder tut, anstatt zu wissen, Gott hat Nein gesagt? Ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Und ich glaube, das lässt sich auch eben nicht so allgemein sagen, sondern das ist eben sehr individuell. Paulus hat eine klare Ansage von seinem Herrn bekommen. Du bekommst sie vielleicht nicht. Und ich vermute, es ist eher die Mehrzahl, die sie nicht bekommt in dieser Weise. Und ich denke, Gott hat auch dabei seine guten Gründe. Und wenn das heißt, Gott hat seine guten Gründe, dann heißt das auch, sie sind uns zugute. Davon bin ich überzeugt. Und noch eins wird hier zu Krankheiten gesagt, das vielleicht noch, bevor wir dann zum Eigentlichen wieder zurückkehren. Es ist nicht Gott, der sie schickt, der sie will. Hier heißt es sehr deutlich, es ist der Satan, der seine Engel beauftragt, dies zu tun. Paulus deutet seine Krankheit, wie sie bei Hiob gedeutet wird. Es ist der Ankläger im Himmel, dem Gott das erlaubt. Aber der ist es, der das will, der das tut, der seine Ziele verfolgt. Und bei Paulus kommt eben dazu, dass Gott der Krankheit einen Sinn gibt. Man könnte es salopp ja so formulieren, er trickst Satan aus. Denn der hatte ja vor, Paulus damit zu belasten, in die Irre zu treiben, zu verzweifeln zu lassen, was auch immer, also etwas Schlechtes. Und Gott macht daraus wieder etwas Positives. Und ich glaube, dass das immer gilt. Krankheiten sind nicht von Gott gewollt. Sie gehören zur gefallenen Schöpfung. Sie sind Werkzeug des Teufels. Und Gott gibt, auch da glaube ich fest dran, Gott gibt jeder Krankheit einen Sinn. Die Frage ist immer nur, ob wir darüber etwas erfahren oder nicht. Zumindest hier davon erfahren. Ich denke, in der Ewigkeit werden uns alle Fragen beantwortet sein. So viel zu dem Thema Krankheit. Jetzt möchte ich noch zwei Dinge ansprechen, die eben nicht nur Paulus individuell betreffen. Das ist natürlich auch ein sehr individueller Text, der Paulus von sich schreibt. Aber ich glaube, dass es zumindest noch mal zwei Punkte gibt, die eben für uns alle gelten als Christen. Und das erste ist, die Gnade umfasst alles. Es gibt nicht mehr, es gibt nichts Besseres als die Gnade. Es gibt nichts über die Gnade noch einmal hinaus. Die Gnade umfasst vielmehr alles. Dass Paulus ein Gotteskind sein durfte, dass er Jesus Christus als den Gesandten Gottes, den Sohn Gottes erkennen und ihm glauben konnte, erinnern wir uns an seine Geschichte. Das war Gnade. Das ist Gnade, Geschenk Gottes, das Geschenk schlechthin. Glauben können, dass Jesus Christus der Herr der Welt und der Retter der Welt ist. Dass er der Gekreuzigte, dass er der ist, der deine und meine Schuld auf sich genommen hat. Und der es für dich und für mich ausgehalten hat, im Moment des Todes von allen guten Geistern und von Gott, seinem Vater selbst, verlassen zu sein. Das wäre für uns der sichere, der ewige Tod, müssten wir das erleben. Und weil Christus lebt, weil Gott ihn auferweckt hat, deswegen haben wir eine Hoffnung. Deshalb können wir schon jetzt anders leben, beginnt etwas im Glauben an diesen Christus in uns, mit uns. Und vor allem werden wir, das ist die großartige Hoffnung, wir werden mit ihm auferstehen oder wenn wir noch leben, wenn er wiederkommt, verwandelt werden, so schreibt Paulus im 1. Korintherbrief. Und das ist eben Gnade. Das ist nichts als Gnade. Wir können nichts dazu tun und wir müssen auch nichts dazu tun, weil Christus doch schon längst alles getan hat. Also wenn du krank bist, wenn du kraftlos bist, wenn du mit deinem irdischen Leben vielleicht an der Schwelle des Todes stehst, Die Gnade umschließt das alles. Sie genügt. Es ist keine Frage, solche Situationen in unserem Leben sind eine Herausforderung. Wir sind herausgefordert, in diesen Momenten an Gott festzuhalten. Trotzdem, dass die Not, das Leid, die Elend, die Schmerzen, die Krankheit auszuhalten, zu ertragen. Aber es bleibt, glaubst du an Jesus Christus, dann bist du begnadigt und begnadet. Du bist ein Gotteskind. Lass dir das so gesagt sein. Er ist jetzt hier. Und er ist auch in der kommenden Nacht bei dir. Und er wird da sein, wenn du mit dem Tod ringst. Er erwartet dich. Und das Zweite, und damit bin ich jetzt endlich bei meinem Thema, Schwachsein mit Stärke. Christus wird eben gerade da, wo wir uns unserer Schwäche bewusst sind, wo auch andere unsere Schwäche mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit wahrnehmen. Christus wird eben gerade da seine Stärke entfalten oder Luther übersetzt hier sogar vollenden. Und das war ja nicht erst aufgrund dieser schmerzhaften Erfahrung, dass Paulus in Korinth nichts anderes wusste als den Gekreuzigten. Das war ja sein Glaubensgrundsatz schon zuvor. Es gehört zur Nachfolge, dass wir an den Gott glauben, der in Gestalt seines eigenen Sohnes vom Himmel herabkam und sich eben in die Niedrigkeit des Menschseins begeben hat. Von Anfang an schwach. Als Säugling. Geboren unter den schwierigsten Verhältnissen, in einer ärmlichen Familie, aufgewachsen in einem Kaff in den Bergen Galiläas. Was soll von Nazareth Gutes kommen, fragt später jemand. Und dann eben ein Wanderprediger. Und man muss schon sagen, von vielen, da gab es reichlich von damals. Das soll der von den Propheten angekündigte Heilskönig sein, den Gott schicken will, so haben ja viele Menschen durchaus gefragt. Und er endet dann schließlich ohnmächtig am Kreuz. In den Augen der Römer, einer von vielen Aufrührern und frommen Spinnern der Juden. Und in ihren Augen eben total machtlos. Und in den Augen der Juden ein von Gott Verfluchter. Seine Kraft war und ist nicht für jeden sofort sichtbar. Und er setzte eben nicht auf große Show-Effekte. Er hat keine riesigen Heilungsshows veranstaltet. Vielmehr ist er mit einem Kranken lieber aus dem Dorf rausgegangen, um sich dort nur diesem einen zuwenden zu können, in Ruhe, und ihm helfen zu können, seinen Körper gesund, aber vor allen Dingen auch seine Seele heil machen zu können. Wunder sind immer mindestens zweideutig. Schon Jesus stand bei den Pharisäern und Schriftgelehrten in dem Verdacht, sie mit der Kraft des Satans zu tun. Aber wenn ein Mensch erfährt, wie er bedingungslos geliebt wird, wenn ein Mensch erfährt, wie auf geheimnisvolle Weise sein Herz plötzlich frei wird, weil ihm seine Sünden vergeben sind, dann ist eben diese Kraft Gottes am Werk, die gerade in dieser Schwachheit des Menschen hineinwirkt. Und wenn Menschen wahrnehmen, wie ein Christ eine schwere Krankheit hat und dabei eben trotzdem nicht mutlos und hoffnungslos wird, eine Freude ausstrahlt, die geradezu übermenschlich scheint, weil eben Christus ihm da ganz besonders nahe ist, sein Herz mit Frieden und Stärke erfüllt, dann bleibt das eben nicht ohne Wirkung. Das merken die Menschen. um diesen Christen herum. Paulus lehrt uns den Mut zur Schwachheit. Wir können als Christen schwach sein mit Stärke. Gerade da, wo wir an unsere Grenzen stoßen, da gerade kommt Gottes Stärke zur Wirkung und wird erfahrbar. Und deshalb rühmt Paulus im letzten Satz geradezu diese Situationen seines Lebens, die wir Hand aufs Herz doch alle nicht gerne erleben wollen. Wer will verfolgt sein? Wer will Leiden, Krankheitsleiden oder sonstige Leiden tragen müssen? Um Christi willen. Aber gerade sie rühmt er, weil da kann der gekreuzigte und auferstandene Christus mit seiner Kraft durchschimmern, seine Stärke zeigen. Und das sage ich dir jetzt so zu und greife da den Zuspruch von eben nochmal auf. Wenn du krank bist, wenn du nicht mehr weiter weißt, wenn du verzweifelt bist, wenn du an der Schwelle des Todes stehst, und wenn du Jesus Christus trotzdem vertraust und wenn es nur so mit der allerletzten Kraft ist, Herr, ich glaube, hilf meinem Kleinglauben. Also wenn das so ist, dann will und dann wird die Kraft Christi bei dir wohnen. Wow! Die Kraft Christi nimmt Wohnung bei dir. Da kommt Gott sozusagen herab aus dem Himmel und ist bei dir, wohnt bei dir. Das darf ich dir zusprechen in seinem Namen. Amen.